Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Wir sind in Teil Nummer 26 und wir wollen uns heute unterhalten über die Entrückung der Gemeinde. Und das hat folgende Bewandtnis. Ich habe ein bisschen Zuschauerfragen bekommen und auch Kommentare gelesen. Und ich möchte ganz gerne über dieses Thema heute sprechen, mit dem Olaf Schröder, den wir eingeladen haben. Olaf, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Gerne.
Ich muss dich ein bisschen überraschen. Wir haben nämlich eigentlich nicht nur ein Thema, eigentlich haben wir zwei Themen, die ich gerne mit dir machen möchte, weil das was ganz Langes war. Und ich möchte also dieses Thema heute mit dir machen und ich möchte noch ein anderes Thema einmal mit dir machen. Hat die Bewandtnis, dass wir einen Zuschauerkommentar bekommen haben, über den ich mit dir sprechen will. Und ich will dir mal kurz vorlesen, damit du weißt, worum es geht. War interessanterweise auch unter einem von deinen Videos. Und ich fand die Aussagen so interessant, dass ich die mal mitgebracht habe. Also zu dem Video, das ja viel gesehen wurde, warum Adventist, hast du mal gehalten. Da gab es einen Zuschauer, der hat geschrieben und da hieß es dann, ab Minute 47 wird gegen die biblisch eindeutig bezeugte Entrückung der Gemeinde Jesu vor dem Beginn der großen Trübsalzeit polemisiert. Es kann ja gar keine Rede davon sein, dass die Entrückung geheim ist, wenn Millionen Menschen plötzlich verschwunden sind. Und dann heißt es weiter, auch ist Israel nicht endgültig verworfen, sondern nur bis 1948 beiseite gesetzt und so weiter. Das ist ein Teil, da geht der Kommentar nachher weiter. Das ist eigentlich der zweite Teil, über den ich nochmal irgendwann mit dir sprechen möchte. Also über Israel als Gottes Volk im Alten Testament, heute im Neuen Testament und in Zukunft. Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen. Deswegen habe ich heute nur den ersten Teil mal rausgenommen aus dem Kommentar, wo ich mit dir darüber sprechen möchte. Also die Entrückung der Gemeinde. Und hier, also wir wollen uns erstmal angucken, was ist das überhaupt, was versteht man unter der Entrückung, wie ist das hier bezogen und hier sind einige Bibelstellen auch genannt, die wäre gut, wenn wir uns die auch angucken und dann darauf Bezug nehmen und dann schauen wir mal an, was ist das hier, also eine geheime Entrückung, keine geheime Entrückung, wie wird die Gemeinde entrückt, also große Trübsalzeit oder nicht, das müssen wir uns alles mal genau angucken, also das werden wir mal tun. Dann ist die Frage jetzt, was ist eigentlich diese Entrückung, diese Theorie von der Entrückung oder die Theorie von der Geheimentrückung, vielleicht hast du das schon mal gehört?
Ja, natürlich. Entrückung ist ja biblisch, kommt in der Bibel vor. Es sieht so aus, die Gläubigen, die in der Zwischenzeit zwischen Jesu kommen und zwischen Jesu ersten Kommen und zweiten Kommen gestorben sind, die werden auferstehen bei Jesu Wiederkunft, sagt die Bibel ziemlich deutlich. Aber diejenigen, die noch leben am Ende der Zeit, die nicht sterben, die müssen ja irgendwie, muss irgendwas mit ihnen passieren.
Die Leute, die zwischen Jesu ersten kommen und zwischen Jesu zweiten kommen, gestorben sind.
Genau.
Und die davor?
Die müssen auch auferstehen.
Die müssen auch immer auferstehen.
Genau. Ich meine, aber es geht um die Christen jetzt.
Ah, okay.
Mhm. Ja, es geht um die Christen. Natürlich, es gibt auch Gläubige davor, die werden auch auferstehen, die sind ja auch gestorben. Ja?
Genau.
Natürlich. Auf jeden Fall, die am Ende der Zeit aber noch leben, wenn Jesus wiederkommt, die nicht sterben werden, die werden, sagt die Bibel, entrückt. Und von daher ist die Entrückung ein biblisches Thema, eine biblische Botschaft, die wichtig ist. Die Frage nur, in welchem Zusammenhang steht das Ganze? Und da gibt es verschiedene Ansichten. Hier ist eben nach diesem Kommentar von dem Zuschauer, der sagt eben, es gibt eine Entrückung der Gemeinde vor dem Beginn der großen Trübsalzeit. Mhm. Und zwar der Hintergrund ist der, dass man sagt, es gibt eigentlich zwei Wiederkünfte Jesu in der Zukunft. Die erste Wiederkunft Jesu ist eine nicht sichtbare Wiederkunft, wo er vom Himmel herabkommt, aber kein Mensch wird ihn sehen. Und dann wird er die Gläubigen, die dann in dem Moment auf dieser Erde leben, entrücken, mit in den Himmel nehmen.
So die Theorie.
So die Theorie. Mhm. Das heißt, die werden dann auf einmal verschwinden und werden dann in den Himmel entrückt werden. Ja. Und dann wird ein Text aus Daniel 9 genommen, von 3,5 Jahren ist da die Rede, und die werden dann in die Endzeit gelegt. Und dann sagt man, und dann kommt der Antichrist, und der wird 3,5 Jahre auf dieser Erde dann hier ein antichristliches Reich aufrichten. Und nach den 3,5 Jahren kommt Jesus zum zweiten Mal wieder, und diesmal sichtbar. Und dann werden all die Gläubigen, die schon im Himmel sind, die entrückt worden sind, aber auch, sie glauben ja auch, dass die Gläubigen, die gestorben sind, dass die auch schon im Himmel sind. Weil man ja glaubt, dass das dann, wenn man stirbt, dann die Seele gleich in den Himmel geht. Also dann wird er mit denen, die entrückt worden sind und denen, die da im Himmel, deren Seele in den Himmel gegangen ist, dass sie dann gemeinsam mit Jesus Christus auf diese Erde wiederkommen werden, um auf dieser Erde ein tausendjähriges Friedensreich dann aufzurichten. Das ist soweit die Theorie. Okay. Von dieser, ich meine, es ist so, diese Theorie wird offiziell das heißt offiziell, aber sie wird geheime Entrückung genannt, weil eben das bei der nicht sichtbaren Wiederkunft Jesu passieren wird. Ja? Mhm. Er meint hier, natürlich ist sie nicht geheim, weil Millionen von Menschen plötzlich verschwinden, natürlich wird das Aufmerksamkeit erregen, in dem Sinne nicht geheim. Aber in dem Sinne geheim, dass es eben nicht bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu, wo das Weltende sozusagen da ist, geschehen wird. Und von daher ist das, ist dieser Begriff, hat sich einfach so durchgesetzt. Mhm.
Ja. Um die Theorie nochmal zusammenzukriegen, also wäre das jetzt sozusagen und würde diese unsichtbare Wiederkunft jetzt sein, würde das bedeuten, dass unter uns Menschen plötzlich verschwinden.
Genau.
Und die wären dann mit Christus im Himmelreich, genau. Wo auch die ganzen anderen schon sind davor,
genau.
Die alle gestorben sind.
Genau.
Für Christus, die sind auch schon da, die anderen werden dazu entrückt. Danach hätten wir ein dreieinhalbjähriges Reich des Antichristen auf der Erde, also Satans Reich. Und danach würde Christus wiederkommen mit all denen, die jetzt da entrückt waren und all den Gottesfürchtigen, die gestorben sind, kommt dann auf die Erde runter und richtet dann ein tausendjähriges Friedensreich auf, in dem immer noch Menschen zu Christus kommen können.
Auf diese Erde, ja.
Okay, und dann nach den tausend Jahren, da ist dann Weltende.
Da ist dann noch in das Gericht, ja, genau.
Okay. Mhm.
Aber auf jeden Fall, und Sie glauben denn auch, dass es dann auch, einige glauben auf jeden Fall, dass es dann auch in den tausend Jahren auf dieser Erde noch Menschen gibt, die auch Ungläubige, die schon vorher gestorben sind, die wieder auferstehen werden und die dann eine zweite Chance haben, sich neu zu bekehren und sich und gerettet zu werden. Ja, das ist dann auch noch so eine Sonderlehre, die mit in Verbindung steht.
Ja. Okay, ich habe das also im Ganzen noch nie gehört, wie die ganze Lehre zusammenhängt. Ich habe einen Teil davon gehört, wie das zusammenkommt. Wie ist das entstanden? Also wo kam diese Idee her?
Ja, das gibt es schon seit einiger Zeit. Aber ich denke, in den letzten Jahren populär geworden ist es durch die Bücher und Filme von Tim LaHaye, ein amerikanischer christlicher Autor. Und der hat Bücher geschrieben in Romanform. Er beschreibt dann, wie das Leben der Christen so vor sich geht und wie dann auf einmal die Christen verschwinden, mitten aus dem Leben heraus. Ja? Dann ist ein Christ vielleicht irgendwo ein Pilot, ein Flugzeug, ja, auf einmal ist er weg. Ja? Und dann, wenn der Pilot weg ist, natürlich stürzt das Flugzeug ab. Dann, ne? Und deswegen wird es viele Katastrophen geben. Oder wenn ein Lokführer Christ ist, ne? Und dann wird er auf einmal mitten in einer Entrückung, ist er weg und dann wird die Lok ohne wird der Zug ohne Lokführer auf einmal weiterfahren und natürlich wird da irgendwo eine Katastrophe enden. Also wird es hier auf dieser Erde ein riesen Chaos geben und natürlich auch eine riesengroße Aufmerksamkeit, dass auf einmal alle Christen verschwunden sind, ja, nicht mehr da sind. Und das hat er so in Romanform beschrieben. Ja. Das ist eine ganze Serie, mehrere Bücher. Ja. Das ist auch verfilmt worden, diese Serie. Und das hat sehr viele Christen beeinflusst, diese Theorie zu glauben. Und vor allen Dingen die Evangelikalen sind da sehr stark in dieser Richtung unterwegs.
Ja. Hat das was mit Matthäus 24? Kennst du diesen Bibeltext? Matthäus 24, da steht sowas. Ist das vielleicht die Grundlage davon, Matthäus 24, Vers 40?
Ja, natürlich. Sie haben mehrere Texte, ja, die Sie benutzen, um diese Entrückung zu beschreiben. Ne? Man könnte jetzt die Texte alle anschauen und sehen, wie man die erklären kann. Ja?
Können wir vielleicht nicht mehr machen, aber mir kam da gerade ins Gedächtnis Matthäus 24, 40, da heißt es, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen.
Genau.
So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde der euer Herr kommt.
Genau.
Das ist die Idee, so Pilot, Co-Pilot,
ganz genau,
richtig, einer wird angenommen, einer wird zurückgelassen.
Ganz genau, richtig.
Okay, darauf bezieht sich sozusagen.
Das ist, das ist eine ihrer Haupttexte. Sie haben mehrere Texte, aber das ist einer der Haupttexte, worauf sie ihre Theorie begründen. Mhm. Und die können wir nachher mal anschauen und sehen, wie das zu verstehen ist.
Ja. Okay, das verstehe ich jetzt natürlich, wenn man diesen Text liest und sagt, okay, wenn Christus irgendwie wiederkommt, dann wird einer angenommen, einer wird zurückgelassen. Das heißt, einer geht in den Himmel und der andere bleibt auf Erden.
Genau, richtig.
Das,
richtig, ja. Okay. Das heißt also, deswegen glauben Sie auch, dass nach der Entrückung das Leben auf der Erde weitergeht.
Ja?
Ja. Einer ist entrückt, wird angenommen, der andere wird zurückgelassen in dem Sinne, er wird weiter hier
leben. Und lebt noch.
Und wird weiter,
genau. Interessant, okay. Das ist jetzt das kennen wir, also von der evangelisch-lutherischen Kirche, aus der ich ursprünglich komme, kenne ich diese Theorien nicht.
Ja.
Von der Adventgemeinde kenne ich es auch nicht.
Nein.
Die Adventisten glauben was ganz anderes.
Ja.
Das sind also eher viele so freie, kleinere Kirchen, die diese Theorie haben.
Ist ja, das ist verbreitet? In den Freikirchen ist es sehr weit verbreitet. Ja?
Okay.
Gerade in den Evangelikalen, ja, ist das sehr weit verbreitet, ja.
Okay. Ich bin noch nie so richtig über eine komplette Theorie davon gestolpert. Also ich habe immer so Teile davon gehört.
Ja, ja.
Okay. Vielleicht können wir uns mal angucken, was damit auf sich hat. Es wurden ja einige Texte genannt auch. Also der Zuschauer, der hat ja einiges genannt. Ich denke ja an den 1. Thessalonicher 1,10. Ist ja die Frage, vielleicht müssen wir es noch sagen. Die Entrückung der Gemeinde vor dem Beginn der großen Trübsalzeit.
Ja.
Vielleicht geschickt, dann mal kurz gucken, was die große Trübsalzeit ist.
Und zwar ist es so, Sie sagen jetzt, die große Trübsalzeit beginnt, wenn der Antichrist sein Reich aufrichtet. Ja? Mhm. Und dann sagen Sie halt, und vor der großen Trübsalzeit wird die Gemeinde entrückt, weil Gott nicht will, dass seine Gemeinde unter der Trübsalzeit mitunter leidet. Und wenn die zu Ende ist, die Trübsalzeit, dann kommt Jesus in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit und sichtbar und so weiter wieder.
Okay.
Und deswegen sagen sie, wird also vor der Trübsalzeit eine Entrückung stattfinden.
Okay.
Das hat er, hier hat er drei Bibeltexte aufgeführt, der Zuschauer. Ne? 1. Thessalonicher 1,10, 1. Thessalonicher 5,9 und 2. Thessalonicher 2,6-8. Ja?
Wollen wir da mal reingucken?
Und ich denke, die drei gucken wir uns mal an und schauen mal, ob das tatsächlich so gemeint ist, wie er das versteht.
Das wäre geschickt, ja. Dann fangen wir an mit dem 1. Thessalonicher 1, Vers 10, oder? So die Reihenfolge hier.
Ja, genau.
Erste Thessalonicher 1, 10. Ich lese am besten mal Vers 9 dazu, weil es bei mir so einen Übergang hat. Dann heißt es also 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, der aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn.
Ja, genau. Und zwar, die Theorie sagt das Folgendes, dass eben Jesus uns vor dem zukünftigen Zorn erretten wird. Das heißt, die Errettung der Gemeinde, sagen sie, ist bereits schon bei der Entrückung. Und also bevor der Zorn kommt, na, der Zorn, sagen sie eben, ist die Trübsalzeit.
Okay, das
ist ihre Definition, Das ist die Trübsalzeit und deswegen wird sie zeitlich. Das Wort vor nehmen sie jetzt zeitlich und sagen, bevor die Trübsalzeit der Gottes Zorn kommt, werden sie errettet und damit entrückt. Ja. Und so verwenden sie diesen Text.
Genau, das ist also die Frage, was ist dieser Zorn? Also ist das die Trübsal, ich meine der zukünftige Zorn, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt ja einige Stellen, wo die Bibel von dem Zorn redet.
Genau.
Also das kann die Wiederkunft sein, das große Gericht sein am Ende, zweiter Tod.
Genau. Also wir haben in der Neuen Testament, in der Offenbarung, haben wir zwei Texte, die das, also es gibt verschiedene, mehrere Hinweise. Ja. Einmal haben wir Offenbarung 6, Vers 15-17, da heißt es, und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge, und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Das heißt, hier ist ganz klar, der Tag des Zorns ist diese Wiederkunft.
Mhm.
Ja? Und dann haben wir in Offenbarung Kapitel 15, Vers 1, und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die sieben letzten Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes.
Ah, dann, okay, mit den sieben Plagen ist er vollendet.
Genau, also das heißt, und die siebte Plage ist die Wiederkunft dann. Ne? Das heißt also hier, einmal ist der Zorn Gottes, sind die Plagen. Und zwar ist es, man muss es so verstehen, Gottes Zorn ist nicht, dass Gott im Himmel zornig wird. Der Zorn des Menschen ist meistens ein emotionaler Ausdruck eines Missfallens. Aber Gott, wenn Gott zornig ist, dann heißt das nicht, dass er da oben Tupsus-Anfall bekommt, sondern das bedeutet, dass Gott Gericht hält. Zorn Gottes ist Gericht. Ja. Und deswegen sind die Plagen bereits Gericht Gottes. Ein Gericht Gottes über die Ungläubigen. Ja. Und natürlich, wenn Jesus wiederkommt, ist auch Gericht Gottes. Mhm. Und natürlich ist auch nach den 1000 Jahren, wenn die Auferstehung zum Gericht sein wird, wie Jesus es sagt, ist auch denn der Zorn Gottes, wenn nachher die Ungläubigen im feurigen Pfuhl den ewigen Tod sterben werden. Ja. Und von daher kann der Zorn Gottes, ist Gottes Gerichtshandeln und Gottes Gericht hat eben verschiedene Aspekte.
Ja. Mhm. Das ist ja gleichzusetzen hier fast mit der Zorn Gottes, also Gott zieht sich ja zurück, wie wir das wissen, und lässt viele Sachen geschehen.
Genau.
Mhm. Okay, also hier irgendwie, also kann man deutlich sagen, am Ende der Plagen und gemeinsam die sieben Plagen, die wir in Offenbarung 16 finden.
Genau. Ja. Okay, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Thessalonicher Text, denn es ist Folgendes gemeint, dass Paulus uns hier sagt, wir sind durch Jesus Christus erlöst, wir sind errettet, damit wir nicht im Gericht verurteilt werden, damit wir nicht im Gericht verfallen. Gott rettet uns vor dem Zorn Gottes, das heißt vor dem Gericht Gottes. Mhm. Und da ist, also von daher ist diese Aussage hier in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, ist nicht zeitlich gemeint, dass Gott uns, bevor das Gericht kommt, uns errettet, sondern dass er uns, inhaltlich ist das gemeint, dass er uns errettet und damit kommen wir nicht in Gottes Gericht hinein. So wie Jesus sagt, dass der Gläubige nicht ins Gericht kommt, das heißt nicht, dass er nicht gerichtet wird, jeder Mensch wird gerichtet, sondern das bedeutet, dass wir nicht in die Verurteilung kommen, dass wir nicht in das Verurteilungs- und Vernichtungsgericht kommen.
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, was du gerade zitiert hast, in Offenbarung 15, Vers 1, das heißt mit den Plagen sozusagen ist der Zorn Gottes vollendet, das muss der Zorn dann also sozusagen vorbei sein, heißt es hier. Das heißt, während der sieben Plagen sehen wir den Zorn Gottes. Genau. Wir werden errettet davon. Ja. Das heißt, entweder wir werden vorher entrückt, oder das heißt, wir werden zwar noch leben, aber es trifft uns nicht.
Eins von beiden, ganz genau. Ja. Okay. Wenn man das jetzt zeitlich nimmt, würde man sagen, wir werden entrückt. Wenn man das jetzt inhaltlich nimmt, würde man sagen, wir sind auf der Erde noch, aber wir werden die Plagen nicht abbekommen. Wir werden beschützt vor den Plagen. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Ja? Die Bibel sagt ganz deutlich, dass die Plagen kommen, die Gläubigen noch auf der Erde sind, aber sie die Plagen nicht abbekommen. Okay. Da können wir mal zwei, drei Texte lesen
dazu. Das wollte ich gerade fragen. Können wir da vielleicht mal reingucken?
Ja, genau. Den ersten Text lesen wir mal in Daniel. Ne? Daniel 12.
Okay.
Daniel 12, Vers 1 und 2.
Daniel 12, Vers 1 und...
Ja, 1, 2, 3 vielleicht, ne?
1, 2, 3. Okay. Soll ich es mal lesen?
Ja, gerne.
Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.
Ja, hier haben wir übrigens die gleichen Begriffe wie im 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Nämlich wir haben das Gericht, wir haben besser gesagt den Zorn Gottes oder die Trübsalzeit.
Ne? Drangsal.
Wir haben, der Gottesvolk wird errettet werden, ja, wir haben also die gleichen Begriffe. Mhm. Aber hier ist die Reihenfolge jetzt, die ist eindeutig, dass hier Michael ist Christus, ja, sich aufmachen wird. Es wird eine Zeit der Trübsal sein und dann erst wird die Trübsal beschrieben und dann steht, dann wird Gottes Volk gerettet werden. Also hier steht nicht, erst werden sie gerettet, entrückt damit und dann kommt die Trübsal. Nein, hier steht, es wird eine Trübsal sein, wo auch Gottes Volk dabei ist und erst nach der Trübsal wird Gottes Volk errettet von Michael. Ja. Also von daher ist ganz klar, dass Gottes Volk auf dieser Erde noch ist, während der Trübsalzeit und erst nach der Trübsalzeit gerettet.
Obwohl es in Thessalonicher heißt, dass er uns errettet vor dem Zorn. Also wenn er uns errettet vor der Drangsal, aber hier doch gezeigt wird, es wird eine Zeit der Drangsal sein, durch die das Volk Gottes scheinbar geht und dann erst wird es gerettet.
Genau, richtig. Da muss man Folgendes verstehen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Drangsalzeit. Die Drangsalzeit für die Ungläubigen sind diese Plagen. Und das kriegen die Gläubigen nicht ab. Das heißt, sie sind zwar dabei, aber sie sind nicht betroffen.
Okay.
Die Gläubigen bekommen auch eine Drangsalzeit, aber das ist die Verfolgung durch die Ungläubigen. Ja? Natürlich können sie nicht vor dieser Verfolgung entrückt werden, sonst könnten sie nicht verfolgt werden.
Mhm. Das ist das, was wir gemeinhin die kleine Trübsal nennen, nicht die große.
Richtig, richtig.
Also die.
Ja. Also, und von daher ist die Verfolgung, obwohl auch in der großen Trübsalzeit, wenn die Plagenzeit da ist, geht die Verfolgung ja noch weiter. Die Verfolgung hört ja nicht auf bei der Plagenzeit. Ne? Also von daher, die beginnt nur vorher schon, die Verfolgungszeit. Ja? Und Gottes, man muss es so sagen, die Ungläubigen werden sich vereinen, um Gottes Volk zu verfolgen. Gottes Wahrheit, Gottes Volk. Ja? Es wird in allen Bereichen eine Globalisierung geben, eine Vereinigung. Religiösen Bereichen, wirtschaftlichen, politischen Bereichen. Ja? Und dann werden sie Gottes Gesetz für abgeschafft erklären, werden Gesetze erlassen gegen Gottes Gesetz und werden die Gläubigen verfolgen. Und Gott reagiert darauf, indem er die Plagen schickt. Mhm. Und die Plagen sind eigentlich das, was sie den Gläubigen tun, fällt auf sie selbst zurück durch die Plagen. Mhm. Ja? Und von daher sind die Plagen eine Antwort Gottes auf das, was diese Machthaber den Gottesvolk antut. Ja? Mhm. Und deshalb sind natürlich die Gläubigen auf der Erde noch dabei.
Ja. Vielleicht um diese Begrifflichkeit mal ganz kurz so ungefähr, dass wir es mal verstehen. Also die Wir haben die kleine Trübsal und die große Trübsal. Das steht ja so nicht in der Bibel. Da steht Drangsal oder Zeit der Drangsal, wie es noch keine gab. Wir definieren hier immer so ein bisschen die kleine Trübsal, so ungefähr das Sonntagsgesetz, bis zur Ende der Gnadenzeit, also bis Gericht abgeschlossen ist. Und die große Trübsal vom Ende der Gnadenzeit bis zur Wiederkunft.
Genau.
Also das ist auch die Zeit, diese große Trübsalzeit, wird deswegen so genannt, auch wegen den Plagen, die ausgegossen werden. Und das ist ja Offenbarung 16.
Ja, genau. Die Plagen sind die schlimmsten Gerichte, die über diese Erde gehen werden und gegangen sind. Es wird so heftig sein, dass die Menschen glauben werden, nach Lukas 21, dass die Welt untergeht. Ja? Mhm. Die werden glauben, wenn jetzt nichts passiert, dann wird die Erde nicht länger bestehen können. Ja? Und von daher, also es wird heftig sein.
Mhm. Könnte sagen, eine Zeit der Drangsal, wie es noch keine gab, seit es Menschen und Völker gibt.
Genau.
Jetzt wäre es natürlich interessant, sind die Gläubigen wirklich zu dem Zeitpunkt dieser Drangsal noch auf der Erde?
Ja.
Wenn wir Offenbarung 16 uns angucken.
Also ja, genau. Können wir mal das in Offenbarung mal ein paar Texte anschauen.
Ich habe gerade gedacht, wenn wir Offenbarung 16, da heißt es, also in Offenbarung 16, da sind ja diese Plagen genannt.
Genau, und Vers 2 ist die erste Plage.
Mhm.
Und da heißt es dann, und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das heißt, vorher wird ja davon beschrieben, in Kapitel 13, Vers 16 und 17, dass allen Menschen das Mahlzeichen des Tieres aufgezwungen wird.
Mhm.
Aber die Gläubigen nehmen es nicht an. Das heißt also, es ist eine Zeit, wo die Gläubigen auch noch auf der Erde sind. Deswegen, es wird auch immer wieder genannt, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 15, Vers 2. Und ich sah, und siehe, es war ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens, ja. Das heißt also, oder auch in Offenbarung 20 wird auch beschrieben, dass es Menschen gibt, Gläubige gibt, die das nicht mitgemacht haben.
Mhm.
Also mit anderen Worten, hier wird beschrieben, die erste Plage fällt nur auf die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben und dem Bild des Tieres gefolgt sind. Mit anderen Worten, es muss also auch Menschen geben, die das nicht getan haben. Sonst wird das nicht erwähnt werden. Es wird hier stehen, alle Menschen, auf alle Menschen wird die Plagen ausgegossen.
Mhm. Ja.
Wenn hier bestimmt eine bestimmte Gruppe beschrieben wird, auf die sie ausgegossen werden, die Plagen, kann man Umkehrschluss sagen, es gibt also auch Menschen, auf die sie nicht ausgegossen werden, weil sie nicht das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben.
Mhm. Oder eben die Theorie, sie wären vorher entrückt und jetzt trifft es nur noch die. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Offenbarung 16 mir angucke, hier werden diese verschiedenen Plagen beschrieben, was es sind.
Genau.
Also dieses Geschwür und die Sonnenglut, also hier wird ja erst wird das Meer zu Blut, dann werden die Süßwasser zu Blut, dann kommt diese Sonnenglut, dann kommt diese Finsternis und so weiter, dann kommt Armageddon, also große Sachen, also der Euphrat trocknet aus.
Genau.
Es werden große Dinge beschrieben. Jetzt, das ist ja, hier wird die Zeit der Plagen beschrieben, wie sie am Ende sind, die große Trübsal, sagen wir, also eine furchtbare Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die Gläubigen noch da oder nicht? Und wenn die Gläubigen noch da sind und die Bibel aber sagt, sie werden bewahrt davor, dann dürften sie diese Plagen eigentlich nicht treffen. Das heißt, sie müssten noch da sein,
genau.
Nicht entrückt, sondern noch da, aber sie trifft sie nicht. Und ich habe gedacht, eigentlich finden wir diese Plagen ja nochmal in Psalm 91.
Ja, da werden sie auch erwähnt.
Wenn ich jetzt also in Psalm 91 gehe, dann müsste ich eigentlich sagen können, sind die Gläubigen noch da oder nicht.
Und ich glaube, dass dieser Psalm extra für die letzte Zeit geschrieben ist.
Ja? Genau,
wenn man den ganzen Psalm anschaut, also es wird ein bisschen lang, das alles zu lesen und zu interpretieren, das wäre, ja. Aber da haben wir ganz klar einen Psalm, wo Gottes Schutz in der Zeit der Trübsal, in der Zeit der Plagen sogar beschrieben ist.
Ich denke, also wenn ich jetzt, ohne jetzt den ganzen Psalm 91 zu lesen, aber was du gerade vorgelesen hast in Offenbarung 16, diese Plage, da diese Peste, was da ist, Vers 3 heißt, ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Also hier wird jemand gerettet davor. Und ist das wirklich schon die große Trübsal? Und wenn wir in Psalm 91, Vers 7 gucken, oder Vers 6 heißt zum Beispiel, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Und Vers 7 heißt, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.
Genau, und dann geht es noch weiter, also, 8 bis 10. Du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Also es geht hier um die Vergeltung an den Gottlosen. Es geht nicht generell, dass Gott über alle Menschen die Plagen ausgießt, sondern nur über die Gottlosen. Ja? Denn der Herr ist seine Zuversicht, der Höchste ist seine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage. Hier steht das Wort sogar das Plage. Keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Ja?
Okay.
Also von daher geht es eindeutig um die Zeit der Plagen. Das heißt, die Gläubigen sind da. Und rechts und links fallen sie zu 1000, zu 10.000. Aber es trifft uns nicht, weil Gott die Plagen nur über den Ungläubigen schickt. Ja? Also von daher ist hier auch ganz deutlich zu sehen, dass die Gläubigen auf der Erde sind, aber bewahrt werden vor den Plagen.
Mhm. Denn man wird es sehen, wie sie fallen zu meiner Seite.
Genau.
Das heißt, wenn ich sozusagen schon entrückt wäre, dann würden die nicht an meiner Seite fallen können.
Genau.
Also, weil das sind ja dann nur Gläubige.
Genau.
Okay, das denke ich, ist ziemlich deutlich, oder? Man kann hier deutlich sagen, zur Zeit der großen Trübsal sind die Gläubigen auf der Erde.
Genau, die sind auf der Erde. Richtig. Und wir haben noch einen interessanten Text, der das deutlich macht, Offenbarung 14, Verse 9 bis 12. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Da steht, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn und an seine Hand. Das ist erstmal, wo die kleine Trübsal beginnt, wenn das Malzeichen des Tieres allen Menschen aufgezwungen wird. Aber wer dann mitmacht, der wird als Folge dessen, es kommt die große Trübsal, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Das ist hier die, sind die Plagen jetzt. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel von den heiligen Engeln von dem Lamm. Und es geht noch weiterhin, sogar bis in die Folgen Fuhl nachher hinein. Mhm. Ja? Und dann steht er im Gegensatz dazu, Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das heißt also, mit anderen Worten, die Gläubigen, die nicht das Maßzeichen des Tieres annehmen, halten Gottes Gebote, weil sie Gott treu bleiben, während die anderen nicht Gottes Gebote halten. Sie machen nämlich bei dem Maßzeichen des Tieres mit, was gegen Gottes Gebote sein wird. Aber sie sind auf dieser Erde. Hier sind die noch da. Ja? Und die anderen, die das Maßzeichen des Tieres annehmen, die bekommen Gottes Zorn zu spüren in den Plagen, wo die Plagen anfangen, gehen natürlich noch weiter nachher auch. Und dann wird das hier beschrieben. Und von daher ist es ganz klar, dass hier die einen sind und hier sind die anderen. Beide sind noch auf der Erde. Und die einen sind gläubig, werden gerettet, aber bekommen die Verfolgung der Ungläubigen ab. Die anderen sind die Ungläubigen, die das annehmen, das Maßzeichen des Tieres, die nicht verfolgt werden, aber die dafür die Plagen abbekommen. Mhm. Okay. Und es gibt sogar noch einen Text, in Offenbarung 18, also man könnte bestimmt nur noch 20 Texte finden. Jetzt, ne? Aber zum Beispiel Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, aus Babylon, nämlich mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sitten und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Gott sagt jetzt nicht, ihr mein Volk, jetzt werdet schnell entrückt, damit ihr nichts empfangt von ihren Plagen, steht ja nicht. Sondern wir sollen aus Babylon herausgehen. Das heißt, aus den abgefallenen Systemen, kirchlichen, religiösen Systemen, sollen wir herausgehen, weil wer drin bleibt, wird mitschuldig an den Sünden Babylons und wird deswegen die Plagen bekommen. Und wer aber rausgeht, wird die Plagen nicht bekommen. Also auch hier geht es wieder darum, dass man nicht sagt, die Gläubigen sind im Himmel, sondern die einen bekommen die Plagen ab, die Ungläubigen, und die Gläubigen bekommen sie nicht ab, aber sie sind auf der Erde.
Genau, es geht hier darum, nicht die Erde zu verlassen, sondern das System zu verlassen.
Das System zu verlassen.
Also auf der Erde zu bleiben, aber sozusagen aus Babylon rauszukommen.
Denn wenn ich jetzt um die Erde gehen würde, das könnte ich ja nicht entscheiden. Ne? Ich kann ja nicht sagen, jetzt gehe ich mal in den Himmel, das kann ich nicht. Ne? Von daher geht es ganz eindeutig, dass meine Entscheidung aus dem System rauszugehen. Ja, ich glaube, er hat noch einen zweiten Text gehabt. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Dass es vor der Trübsalzeit sein sollte, den können wir uns auch mal anschauen. 1. Thessalonicher 5, Vers 9.
5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus.
Ja. Ja. Und hier sagt es auch eigentlich nur, dass wir nicht unter Gottes Gericht stehen werden. Das ist auch richtig. Und Sie interpretieren natürlich jetzt, dass Sie sagen, naja, wir werden eben entrückt, deswegen sind wir nicht unter dem Zorngericht. Aber es kann auch genau andersrum sein. Wir sind auf der Erde noch, aber wir werden bewahrt vor den Plagen. Und dann sind wir auch nicht unter Gottes Zorngericht, nämlich die Plagen. Und von daher würde beides offen lassen.
Der Text lässt beide Möglichkeiten,
genau, lässt beide Möglichkeiten offen. Aber von daher kann man ihn nicht als Beweis anführen, dass es unbedingt vor dem Plagenzeit, vor der Trübsalzeit eine Entrückung geben muss.
Ja. Ich habe vielleicht die Trübsalzeit. Das können wir uns vielleicht gleich nochmal angucken, wenn wir uns die. Wir haben jetzt sozusagen darüber gesprochen, wie diese Theorie ist und ob man diese Text verwenden kann. Da kommt ja noch ein Text dazu. Ja. Also die Texte sind schon interessant, aber sind nicht auf eine Seite zu münzen. Genau. Also gehen beide Theorien, passen da rein. Richtig. Muss man also den Rest der Bibel angucken, wie funktioniert es.
Genau.
Vielleicht der dritte Text.
Ja.
Das ist 2. Thessalonicher 2, 6 bis 8.
Ja. Er spricht hier vom Widersacher, vom Antichristen. Und da heißt es, und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon jetzt das Geheimnis der Bosheit. Nun muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Und das wird ja so ausgelegt, dass man sagt, okay, bevor der Antichrist seine Herrschaft aufrichten kann auf dieser Erde, müssen die, die es aufhalten, weggetan werden. Und wer hält das Reich des Antichristen auf? Die Gläubigen. Also müssen die Gläubigen erst weggetan werden, also in den Himmel entrückt werden. Und wenn die weg sind, dann hat Satan erst seine Macht über den Antichristen für 3,5 Jahre hier sein Reich aufzurichten. Das so, ist die Interpretation, so
die Theorie davon.
Die Theorie von dieser Theorie, ja. Aber okay. Ich denke, das ist hier nicht gemeint. Sondern wir müssen uns den Zusammenhang anschauen. Es geht nämlich ab Vers 3 schon, fängt er schon an. Da sagt Paulus, vielleicht willst du mal lesen?
Vielleicht ja. Ich schaue gerade, es geht doch hier darum, dass Christus schnell wiederkommen soll oder sowas.
Ja, es geht, genau, richtig. Und zwar, es gab einige in Thessalonich, ja, die glaubten, dass Jesus die Wiederkunft direkt schon da wäre.
Schon ist
oder direkt bevorsteht.
Genau, ne? Am Ende von Vers 2, ne, als wäre der Tag des Christus schon da.
Genau, richtig. Also Paulus sagt, es ist zwar schon bald, aber ganz so nah ist es noch nicht, denn es muss noch etwas vorher geschehen. Mhm. Und damit spricht er von seiner Zeit jetzt erstmal. Ja?
Okay, dann lesen wir mal ab Vers 3. Ja? Mhm. Also Paulus schreibt jetzt den Thessalonichern und sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Und dann...
Genau. Und dann in Vers 9 sagt er denn, der Böse aber wird mit einer Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, wie jegliche Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und so weiter.
Mhm. Ist interessant auch Vers 7, ne?
Ja.
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, sagt er.
Ja, genau, richtig. Und zwar ist es so, hier spricht Paulus vom Antichristen. Und nach dem, was Paulus hier sagt, heißt das, der Antichrist war zu seiner Zeit schon da. Es begann schon zu seiner Zeit. Also wir können nicht sagen, das kommt erst 2000 Jahre später, kurz vor Jesu Wiederkunft, sondern der Antichrist hat schon begonnen, aber er konnte noch nicht seine Macht ausüben.
Mhm. Wobei, wenn wir jetzt sagen, also der Antichrist, ich meine, den Begriff kennen wir nur von Johannes. Nur Johannes benutzt Antichrist, Paulus nimmt das Geheimnis der Gesetzlosigkeit.
Oder Mensch der Bosheit.
Mensch der Bosheit, sag ich genau. Wir wissen ja jetzt von den Reformatoren zum Beispiel, die sagen ja alle durch die Bank weg, dass das Papsttum. Ja.
Übrigens Offenbarung 13, 1 bis 10, das Tier aus dem Meer, wird auch klassischerweise, auch wenn das Wort Antichrist nicht steht, aber von allen als der Antichrist bezeichnet, weil die Merkmale von diesem Tier die gleichen sind, die Paulus hier auch erwähnt.
Ja. Es ist aber schwierig zu interpretieren. Also wenn dieser Mensch der Bosheit oder das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Papsttum, was ja die Reformatoren alle gemacht haben, durch die Bank weg, dann würden wir sagen, zu Paulus seiner Zeit, gab es da denn schon ein Papsttum?
Ja, es ist so, das Papsttum selbst gab es natürlich nicht. Aber die Lehren des Papsttums, das heißt, es kam ja der Abfall. Der Abfall kam im 3., 4., 5. Jahrhundert, eigentlich mehr ab dem 4., 5., 6. Jahrhundert. Ja? Und wo denn die heidnischen Gedanken, Philosophien in das Christentum Einfluss genommen haben, ja, und dann viele Sachen entstanden sind, die das Papsttum dann übernommen hat. Und diese Dinge, die waren schon zu Paulus Zeit, haben die schon begonnen. Zum Beispiel die Vorstellung der sterblichen Seele, ja, oder andere Dinge, ja. Sagt Paulus aber dieser Antichrist kann erst kommen und jemand hält ihn noch zurück. Und wir wissen, jetzt aus der Geschichte im Nachhinein können wir sehen, dass das Römische Reich war. Das Römische Reich hat die Weltherrschaft gehabt und erst als das Römische Reich, das Weströmische Reich auf jeden Fall, 476 nach Christus zu Ende ging, war ein politisches Vakuum da, wo dann 538 das Papsttum dieses Vakuum einfüllen konnte und dann konnte der Papst diese politische Herrschaft übernehmen, die dann eben vom oströmischen Kaiser dann übergeben worden war. Ja.
Ist eigentlich interessant, dass wenn die Reformatoren sagen, die münzen jetzt den Antichristen auf das Papsttum, wir wissen, das Papsttum, das kam eigentlich erst 538 in voller Staatsmacht auf,
genau.
Da war Kirchenstaat, davor ja irgendwie so um das Jahr 330 oder so waren sie schon da, haben also irgendwie angefangen schon zu wirken. Jetzt davor gibt es, ich finde es mal ganz spannend, wenn man in Apostelgeschichte 7, glaube ich, oder 8, liest die Geschichte von Simon Magus. Ja. Denn seine Charaktereigenschaften sind genau die die Bezeichnung oder die Beschreibung des späteren Papsttums, des Antichristen.
Der Zauberer.
Genau, Simon der Zauberer. Mhm. Denn das war genau zur Zeit von Petrus und Paulus und Johannes.
Ja,
da hat er angefangen, seine Sachen zu machen. Er war ja ein Zauberer, das Volk verführt, hat sich selbst für etwas Großes ausgegeben. Mhm. Und hier heißt es ja auch, er wird sich in den Tempel Gottes setzen, er wird sich selbst zu Gott machen.
Ja, genau.
Und es ist ja das Papsttum, das er später auch gemacht hat.
Natürlich,
das
sind genau
die Merkmale des Papsttums. Stellvertreter genau. Gottes auf Erden.
Ja. Und in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18 haben wir dann noch eine interessante Aussage, die auch damit darauf hinauslaufen, die jetzt noch ein bisschen erklären, ein bisschen deutlich machen. Da hat er nämlich auch das Wort Antichrist direkt benutzt, auch, ne? Mhm. Der Johannes. Da sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Mhm. Das heißt also, er sagt, es sind schon Antichristen da. Also es gab also schon Menschen, die schon diese falschen hellenistischen Irrlehren hineingebracht haben. Ja? Aber nach Paulus sagt er...
Ja. Auch interessant, wo die herkommen, ne? Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen.
Ja, genau.
Richtig. Aber sie waren nicht von uns.
Richtig. Das heißt also, die kommen aus den christlichen Kreisen heraus. Mhm. Richtig. Ja, ja. Mhm. Und es sind übrigens auch der Johannes nennt sie dann auch in der Offenbarung, das ist ja noch ein paar Jahre später geschrieben worden, die Offenbarung, da nennt er sie Nikolaiten. Mhm. Ja, bei den sieben Gemeinden werden die auch mehrere Male erwähnt, die Nikolaiten, die auch genau diese Irrlehren schon reingebracht haben, schon im ersten Jahrhundert.
Das waren
erst einzelne Leute. Ja? Und als der Antichrist, der Widersacher, ja, das ist natürlich erst beim Papsttum gewesen. Aber das konnte dann erst kommen, als das Römische Reich zu Ende ging. Und das ist eben derjenige, der hinweggetan werden muss. Ne? Und das Papsttum wird dann bestehen bis zur Wiederkunft Jesu. Denn bei der Wiederkunft wird Jesus ihn umbringen mit dem Haus seines Mundes, steht hier. Ja? Also von daher wird am Ende natürlich der Antichrist nochmal besonders stark werden, das ist klar. Aber der wird eben stark werden. Er war immer schon da, hat die tödliche Wunde bekommen, die tödliche Wunde wird heil und dann wird er wieder am Ende Unheil anrichten und dann wird Jesus ihn am Ende umbringen.
Was ist eigentlich interessant, dass 2. Thessalonicher 2, 6 bis 8, der hier erwähnt wird, dieser ganze Kontext zeigt eigentlich einen Riesenabriss der Zeitgeschichte. Also ab Vers 3 da oben, wir würden sagen, so Aufkommen des Antichristen, des Papsttums, also da wird es gebaut, genau. Aber es muss erst offenbar werden. Also er setzt sich auf den Thron Gottes, macht sich selbst zu Gott.
Ja, ja.
Das ist ja der Anspruch, den er hat. Das muss aber erst gezeigt werden. Also genau. Wir wissen, dann kommt eine tödliche Wunde, das ist also Offenbarung 13 zum Beispiel, genau. Oder Daniel. Da kommt eine tödliche Wunde, kommt dann wieder auf und dann ganz am Ende, es geht ja bis zur Wiederkunft, bei der Erscheinung. Das heißt, dieser babylonische Gedanke, der hinter dem römischen Kirchenstaat steht, der wird bis zur Wiederkunft Jesu da sein.
Ja.
Und das macht auch irgendwie Sinn, wenn man schaut, die Plagen im Zorn, da geht Babylon erst kaputt. Wird es erst kaputt gemacht werden.
Ganz genau.
Also der Text ist...
Ich denke, es ist ganz wichtig, an der Stelle aber mal zu sehen, die Theorie, oder ihre Lehre, dass es zwei Wiederkünfte gibt. Zweimal die Wiederkunft Jesu gibt in der Zukunft. Da sollten wir erstmal zeigen, dass die Bibel etwas anderes sagt.
Mhm.
Und zwar können wir vielleicht mal Matthäus 24 dazu lesen. Ja? Matthäus 24 und dort Vers 30. Lesen wir 29 bis 31. Ist
überhaupt mal geschickt, diese ganze Theorie der Entrückung und das zusammenkriegen,
gucken,
was die Bibel sagt.
Da heißt es so, gleich nach der Bedrängnis, auch wieder Trübsal, ja, gleich nach dieser Bedrängnis, die Trübsalzeit, jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das hier ist natürlich eindeutig eine Wiederkunft Jesu, die sichtbar, hörbar ist, wo die Menschen dabei sind, wo die Menschen das mitbekommen. Die Menschen werden wehklagen, ja, die Ungläubigen. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal hier die sichtbare Wiederkunft.
Und es heißt deutlich in Vers 29, bald aber nach der Drangsal.
Ganz genau, richtig. Also mit anderen Worten, diese sichtbare Wiederkunft ist ganz klar nach der Drangsal. Und dann steht hier Vers 31, was werden die Engel machen? Die werden die Auserwählten sammeln. Das heißt also, wozu sammeln sie sie? Damit sie entrückt werden. Zur Entrückung werden sie gesammelt. Ja? Von dem Ganzen. Also von daher wird also hier schon mal angedeutet, es ist noch nicht direkt beschrieben, aber es wird angedeutet, dass die Sammlung der Gläubigen von der ganzen Erde bei der sichtbaren Wiederkunft ist. Und jetzt, das ganze Kapitel, Matthäus 24, spricht von dieser Wiederkunft und von den Zeichen der Zeit, die vorher geschehen und was mit der Wiederkunft zusammenhängt. Und jetzt haben wir auch noch den Vergleich dieser Wiederkunft mit Noah und seiner Arche. Dass eben auch da alle Menschen, alle Ungläubigen sterben werden. Vers 39, sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Das heißt, also hier wird das Sterben der Ungläubigen bei der Wiederkunft beschrieben. der Vergleich mit der Sintflut. Und dann steht in Vers 40, und den Text hatten wir eben schon mal gelesen, dann werden zwei auf dem Felde sein. Eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Das heißt, hier haben wir tatsächlich diese Entrückung oder diese Trennung der Gläubigen. Aber wann wird das geschehen? Das beginnt in dem Vers 40 mit dem Wort dann, und das bezieht sich auf das Wort davor, nämlich beim Kommen des Menschensohns. Das Kommen des Menschensohns ist eindeutig das Kommen des Menschensohns von Vers 30, nämlich in den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit, mit als großer Höhepunkt der Weltgeschichte.
Also, und das ist sichtbar?
Das ist sichtbar. Sichtbar mit Kraft und Herrlichkeit. Mhm. Ja, und die Menschen, alle Menschen werden es mitbekommen, ja, die auch sehen. Ja. Von daher ist ganz klar, dass diese Entrückung bei der Wiederkunft ist, die sichtbar, hörbar ist für alle Menschen. Ja. Also von daher ist diese Zeit, der zeitliche die Zuordnung ist eindeutig. Ja. Und dann sehen wir auch in Johannes Kapitel 14, Johannes Kapitel 14, Verse 1 bis 3. Da sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, hier haben wir auch die Wiederkunft Jesu beschrieben. Und das ist ganz klar, wenn Jesus wiederkommt, wozu kommt er wieder? Damit er uns mitnimmt, damit wir dann sind, wo er ist. Und das ist nicht die Geheimentrückung. Woran kann man das sehen? Das kann man an einem Text sehen, 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Das ist eindeutig alles die gleiche Wiederkunft Jesu, nämlich eine Wiederkunft, die sichtbar, hörbar und mit großer Kraft und Herrlichkeit und als großer Höhepunkt der Weltgeschichte. Ja? 1. Thessalonicher 4, wir können da Vers 15 schon lesen. Willst du mal lesen? Ja?
Das heißt hier, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und dann Vers 17 vielleicht dazu, ne? Ja. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit.
Ja, das ist der wichtigste Text überhaupt. Ja, der wichtigste Text von unserem ganzen Thema heute. Warum? Erstens, er sagt, die Entschlafenen, also die Gestorbenen, werden nicht vor oder nach den anderen da sein. Also mit anderen Worten, alle Gläubigen werden gleichzeitig zu Jesus kommen. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn jemand stirbt, wird er nicht schon in den Himmel, im Himmel sein, dann wäre er schon vor uns da. Zweitens, Jesu Wiederkunft wird hier auch wieder beschrieben. Und zwar sichtbar, hörbar, mit Kraft und Herrlichkeit. Also es ist die gleiche Wiederkunft wie Matthäus 24. Mhm. Und dann steht hier, wenn Jesus kommt, dann werden die Toten auferstehen.
Das kann nicht unsichtbar sein.
Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Mhm. Auf Wolken in die Luft. Das heißt, hier steht ganz klar die Entrückung. Und hier wird die Entrückung beschrieben. Die Entrückung ist ganz eindeutig bei der sichtbaren und hörbaren Wiederkunft Jesu. Mit der Posaune Gottes und bei der Auferstehung. Ja? Und von daher ist es ganz wichtig zu erkennen, wenn Jesus wiederkommt, in den Wolken des Himmels, dann werden die toten Gläubigen auferstehen. Mhm. Alle Gläubigen aller Zeiten, die gerettet werden. Und zwar in einem neuen Körper schon. Die lebenden Gläubigen werden verwandelt werden. Und alle Gläubigen werden, wie es hier steht, entrückt werden in die Luft. Das heißt, Jesus kommt wieder, nicht um hier auf dieser Erde ein Friedensreich aufzurichten, sondern er kommt wieder, um seine Gläubigen mit in den Himmel zu nehmen. Mhm.
Das hat auch der Zuschauer, der uns das geschickt hat, der hat hier auch geschrieben, also es kann gar keine Rede davon sein, dass die Entrückung geheim ist, wenn Millionen Menschen plötzlich verschwunden sind. Also er sagt selber, also geheim kann sie nicht sein, ja, weil das ist jetzt so eine Idee von so einer geheimen Entrückung.
Ja, er hat sich gegen das Wort Geheimentrückung gewandt. Ja, genau. Ja. Genau. Aber sowas, was wir sagen, ist, dass die Entrückung ja sowieso bei der Wiederkunft ist. Mhm. Bei der Wiederkunft wird es ja so sein, dass die Ungläubigen ja sterben werden. Mhm. Und alle Gläubigen, ob die erst auferstanden sind oder ob die erst verwandelt worden sind, werden dann entrückt werden zu Gott.
Ja. Mhm. Gibt es denn überhaupt noch eine geheime Entrückung oder seine Entrückung vor
das dieser? Das Wort geheim gibt es überhaupt nicht.
Überhaupt gar nicht.
Nein, ja. Okay. Aber die Entrückung gibt es natürlich, aber die wird bei der Wiederkunft sein. Und zwar bei der sichtbaren Wiederkunft. Mhm. Ja. Es gibt also nur eine Wiederkunft. Es gibt nicht eine geheime und eine unsichtbare und eine sichtbare Wiederkunft. Es gibt nur eine Wiederkunft. Und bei dieser eine Wiederkunft wird alles geschehen. Auferstehung der Toten, Verwandlung der lebenden Gläubigen, und Entrückung aller Gläubigen in den Himmel. Mhm. Und dass dann Jesus mit den Gläubigen wiederkommt auf diese Erde, um auf diese Erde ein Reich aufzurichten, steht nirgendwo in der Bibel. Sondern im Gegenteil, wir werden im Himmel sein und nach der Wiederkunft sind die Gläubigen im Himmel und die Ungläubigen sind alle tot. Mhm. Und da gibt es noch einen Text im 1. Korinther 15, der auch oftmals dann verwendet wird dafür, 51 und 52. 1. Korinther 15. Vers 51 und 52. Da sagt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also ist ganz klar, Paulus sagt hier nicht, die Gläubigen sind schon, die lebenden Gläubigen sind schon im Himmel und dann stehen die Ungläubigen irgendwann dazu, irgendwann später mal auf, sondern in dem Moment, wo die Auferstehung der Toten Gläubigen ist, bei der Wiederkunft Jesu, bei der letzten Posaune, haben wir eben gelesen, Thessalonicher, die letzte Posaune, dann werden die lebenden Gläubigen verwandelt, die sind also noch auf der Erde, werden verwandelt und dann werden alle zusammen zu Gott entrückt werden. Mhm. Also von daher ist es, die Bibel ist da ziemlich deutlich, ja, dass die Entrückung der Gemeinde nicht vor der Wiederkunft ist, sondern bei der Wiederkunft. Mhm.
Das impliziert aber automatisch, dass dann die gläubigen Lebenden durch die große Trübsal durchgehen.
Natürlich, ganz genau. Von daher ist es ganz klar. Und das haben wir dann in der Offenbarung 7, ja, ganz klar beschrieben, dass die Gläubigen, die lebenden Gläubigen bei der Wiederkunft, dass die Trübsalzeit erlebt haben und dabei gewesen sind. Ja.
Können wir uns den Text angucken?
Ja, Offenbarung? Genau. Ja, Offenbarung 7, Vers 14. Mhm. Ja.
7, Vers 14. Also, Gläubige gehen durch
die Drangsalzeit. Vielleicht können wir Vers 13 schon mitlesen, ja?
Mhm. Also, hier wird irgendwie eine große Schar aus allen Völkern beschrieben. Und es heißt denn hier, und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind die, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Ah, das geht um die mit den weißen Kleidern. Das sind diese 144.000, die hier beschrieben.
Genau. Mhm.
Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes.
Ja.
Okay, richtig. Also das, genau.
Also das steht eindeutig, dass die Gläubigen, lebenden Gläubigen, die bei Jesu Wiederkunft noch leben, die 145.000, dass die aus der großen Trübsal gekommen sind. Also was ist diese große Trübsal, die Plagenzeit. Ne? Natürlich sind sie von Gott bewahrt worden in der Trübsal, aber sie haben es miterlebt. Ja. Mhm. Ja. Und von daher ist da die Bibel eindeutig, dass Gott die Gläubigen, das ist übrigens ein Prinzip, was in allen, zu allen Zeiten gilt. Gott bewahrt die Gläubigen nicht vor dem Leid, aber bewahrt sie im Leid. Mhm. Gott tut seine Kinder nicht irgendwo von der Erde wegnehmen, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, sondern er ist bei ihnen im Leid. Ja. Mhm. Und das Prinzip haben wir übrigens auch in den Typologien. Wir haben im Buch Daniel einige Typologien auf die letzte Zeit und auf die Jesu Wiederkunft. Ja? Und wenn wir uns mal anschauen in Daniel 3, die drei Männer im Feuerofen. Ja? Der König lässt ein Bild aufrichten und alle sollen es anbeten. Und die drei Freunde Daniels, Schadrach, Meshach und Abednego, beten es nicht an. Und dann lässt der König Nebukadnezar sie in den Feuerofen werfen. Und das ist eine Typologie für die Endzeit. Dass auch hier am Ende eine Art globale Weltreligion aufgerichtet wird, wo alle folgen müssen, dem Bild des Tieres. Mhm. Wer es nicht macht, soll getötet werden. Und dann, Gott hat nicht die drei Freunde Daniels, bevor sie reingeworfen worden sind, entrückt. Er hat gesagt, jetzt nehme ich euch schnell weg, dann müsst ihr da nicht rein. Ja? Mhm. Nein, sondern sie mussten in den Ofen rein. Aber er hat sie im Ofen bewahrt.
Christus war bei ihnen, er hat sie nicht verlassen.
War bei ihnen. Genau, die vierte
Da war es nicht andersrum, dass die Gläubigen bei Christus waren, sondern Christus war bei den Gläubigen.
Ganz genau, richtig. Mhm. Und so wird es am Ende auch sein. Ja? Wenn die letzte Trübsalzeit kommt, wenn die Verfolgungszeit kommt, Gott wird unter seinem Volk sein. Sie werden die Trübsalzeit mitmachen, in dem Sinne, dass sie verfolgt werden. Mhm. Natürlich wird die Plagenzeit, wird Gott sie bewahren. Ja? Aber die Errettung kam erst nach dem Feuerofen. Ja? Mhm. Das Gleiche haben wir auch in Daniel 6 mit Daniel in der Löwengrube. Ja? Die machen einen Anschlag gegen Daniel und Gott hat ihn nicht, bevor er reingeworfen worden ist, in den Himmel entrückt, hat gesagt, jetzt musst du leiden, ich bewahre dich davor, du musst nicht in die Löwengrube. Nein, Er musste in die Löwengrube hinein, aber Gott hat ihn in der Löwengrube bewahrt. Mhm. Ja? Und so, und am nächsten Morgen, als er dann rauskam und die anderen reingeworfen worden sind, sind die alle umgekommen. Das ist eine Typologie für Jesu Wiederkunft. Ja? Mhm. Es gibt eine Trübsalzeit vor der Wiederkunft, die Gläubigen sind dabei, Gott bewahrt sie in der Zeit der Trübsal, aber dann kommt Jesus wieder und die Ungläubigen werden umgebracht. Alle. Mhm.
Das erklärt dann auch sozusagen, also warum diese Texte hier auch verwandt wurden. Ja. Also man versteht schon irgendwie den Ansatz dahinter. Aber die eigentliche Erklärung ist, also damit das alles, also wie sagt man, damit das alles übereinstimmt ist, die biblischen Texte.
Ja, der Zusammenhang der ganzen
Bibel. Damit auch die Typologien stimmen. Genau. Dann wäre die Reihenfolge, wir können dann vielleicht, können wir noch einmal ganz kurz die richtige Reihenfolge oder so, wie die Bibel das sozusagen, ja. Die Bibel die Reihenfolge macht. Vielleicht können wir das einmal ganz kurz, damit wir glaube ich, für viel Verwirrung gesorgt jetzt, mit diese Theorien sozusagen versucht haben zu erklären. Wie ist denn die richtige Abfolge? Also wir leben jetzt heute. Das nächste, was uns erwartet, ist ja, wir haben schon gesagt, es gibt keine irgendwie geheime Entrückung, dass Leute plötzlich verschwinden.
Richtig. Und das nächste ist das Mahlzeichen des Tieres. Ja, das ist das Sonntaggesetz, dass also eine Verfolgung über Gottes Volk kommt. Das ist die kleine Trübsal. Und da werden die Gläubigen auf der Erde weiterleben, natürlich. Ja? Und die Verfolgung wird immer stärker werden. Gott antwortet darauf mit den Plagen, das ist dann die große Trübsal. Und da werden auch die Gläubigen noch auf dieser Erde leben. Und dann kommt Jesu Wiederkunft. Und bei der Wiederkunft ist erstmal Weltende. Die Bibel sagt, es gibt ein Weltende. Daniel 2 trifft der Stein, das Bild an den Füßen und das ganze Bild wird zerstört. Mhm. Also mit anderen Worten, es ist ein Weltende. Und bei der Wiederkunft Jesu geschieht dann Folgendes, dass dann die Ungläubigen alle sterben werden. Die verstorbenen Gläubigen werden auferstehen, die lebenden Gläubigen werden dann verwandelt und alle Gläubigen werden entrückt in den Himmel und dann ist auf der Erde alles kein Mensch mehr. Ist alles zerstört. Mhm. Die Erde ist wieder ein Tohu Wabohu. Ja, die Gläubigen sind im Himmel bei Gott. Die Ungläubigen sind alle gestorben. Ja. Das heißt also, dass die Entrückung eine wichtige Sache ist, und die darf man auch nicht wegwischen, aber die ist bei der Wiederkunft. Ja. Und auch außerdem ganz wichtig ist dann auch, dass das tausendjährige Friedensreich nicht auf dieser Erde ist.
Auf das wollte ich gerade hinausgehen. Die Frage tat sich mir gerade auf.
Ja. Sondern da sind dann die Gläubigen im Himmel, die halten im Himmel Gericht mit Christus und auf der Erde. Aber das wäre ein neues Thema. Wie das tausendjährige Friedensreich, das Millennium, ja. Aber das wird auf jeden Fall nicht auf dieser Erde sein. Es gibt noch einen Bibeltext, der häufig verwendet wird, wo gesagt wird, ja, bei der Wiederkunft kommen die Gläubigen doch mit. Ja, und das ist der Text im Judas. Ja? Der Text im Judas, Vers 14 und 15. Da heißt es, es hat aber auch von diesem geweissagt Henoch, der siebte von Adam an, gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, dass sie die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Hier steht also, dass Jesus wiederkommt mit seinen vielen tausend Heiligen. Und da sagen sie, siehst du, bei der Wiederkunft kommen die Gläubigen mit. Das passt aber natürlich jetzt nicht zu dem, was wir gesagt haben. Johannes 14 sagt eindeutig, bei der Wiederkunft kommen nicht die Gläubigen mit, sondern er kommt, um sie mit in den Himmel zu nehmen, also genau andersrum. Mhm. Deswegen ist dieser Text nicht die Wiederkunft Jesu, sondern es ist nach den 1000 Jahren.
Also ist schon irgendwie eine Wiederkunft, aber...
Ja, also die
zweite Wiederkunft.
Es wird nicht Wiederkunft genannt. Ja? Ja. Wiederkunft ist ja eigentlich Jesu zweites Kommen auf diese Erde. Ja? Ja. Sondern es ist Jesu Kommen nach den 1000 Jahren, wenn das neue Jerusalem nach den 1000 Jahren auf die Erde zurückkommt.
Das dritte Kommen dann.
Das dritte Kommen Jesu ist das. Mhm. Ja? Und da kommen die Gläubigen im neuen Jerusalem Jesus zurück auf diese, im neuen Jerusalem auf diese Erde. Und das ist dann... was hier steht im Judas.
Ja. Ist, glaube ich, auch bezeichnend. Wir können vielleicht nochmal, ganz kurz haben wir die Zeit, haben wir noch, das kriegen wir noch hin, in Offenbarung 20, also ich will nicht jetzt auf dieses tausendjährige Reich, aber ich will nur mal ganz kurz zeigen,
ja.
Was in diesen tausend Jahren ist. Denn wir wissen in Offenbarung 20, Vers 6, da heißt es, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Scheint also schon mal zwei zu geben, mindestens.
Ja.
Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ja. Also hier werden jetzt 1000 Jahre, also hier gibt es eine Entrückung und wir haben schon gesehen, wann sie ist, nämlich bei der Wiederkunft, werden also Leute in den Himmel kommen und sie werden jetzt 1000 Jahre lang im Himmel regieren. Jetzt wäre natürlich die Frage, was ist denn in den 1000 Jahren mit den anderen? Denn es heißt ja auf der Erde, was ist denn da? Also wenn die einen entrückt sind, was machen 1000 Jahre die anderen? Und in Vers 5, also ein Vers davor, da heißt es, die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren.
Das heißt, sie bleiben tot.
Das heißt, da passiert nichts auf der Erde, die sind einfach tot. Wir wissen bei der Wiederkunft, genau, wird es wie zur Zeit Noahs, sie werden sterben. Mhm. Die Gläubigen sind dann im Himmel, 1000 Jahre lang, da wird irgendwie so ein Gericht wird gehalten, heißt es hier. Und auf der Erde, die werden nicht lebendig, also die sind gestorben und die stehen jetzt nicht auf, um da 1000 Jahre zu herrschen.
Mhm. Genau, richtig. Mhm. Von daher ist ganz, ganz klar, dass auch die 1000 Jahre, die Beschreibung 1000 Jahre, auch Vers 4 sagt, dass die Gläubigen im Himmel bei Christus sind und Gericht halten über die Ungläubigen. Ja? Es muss auch Gericht gehalten werden. Mhm. Und dann wird 1000 Jahre Gericht gehalten und das Gericht wird dann nach den 1000 Jahren vollzogen, nämlich der feurige Pfuhl an den Ungläubigen.
Das sind sozusagen die Strafe wird dann vollstreckt.
Genau, richtig.
Ja. Okay.
Noch ein ganz wichtiger Punkt. Diese Theorie der geheimen Entrückung hat ja auch die 3,5 Jahre des Antichristen mit dabei. Und das wird von Daniel 9 wird das ausgezogen. Dass man sagt, ja, hier haben wir die 70-Jahr-Wochen und da sind die letzte Woche und die ist eben in der Endzeit. Mhm. Und ich denke, das ist ganz wichtig, sich das noch anzuschauen. Aber das machen wir nicht dieses Mal, sondern ich denke, das verschieben wir auf die nächste Sendung.
Ich hab schon die nächste Sendung mit dir eigentlich geplant. Also ich würde ganz gerne über den Rest sprechen, über Israel und sowas.
Genau, richtig. Das hängt nämlich mit Daniel 9 zusammen.
Das wollen wir damit einbauen.
Nämlich Daniel 9 hängt immer zusammen, welche Rolle hat Israel, was haben die 70-Jahr-Wochen zu sagen, ja? Wovon sprechen die 70-Jahr-Wochen, ja? Was sagt diese Prophezeiung der 70-Jahr-Wochen, was hat das mit Israel zu tun, und das hat nichts zu tun mit den 3,5 Jahren des Antichristen in der Endzeit, sondern das hat eine ganz andere Bedeutung, das ist eine spannende Geschichte.
Okay, dann dürfen wir gespannt sein, ja, dann werde ich gleich die nächste Sendung mit dir planen. Wir werden dann über Israel sprechen und dann wahrscheinlich auch über Daniel 9, wenn wir damit einflechten, weil das ist, glaube ich, ganz interessant. Also die Rolle von Israel jetzt zu unserer Zeit und früher, also im Alten Testament, im Neuen Testament und gegenwärtig und was die Zukunft auch noch machen werden.
Genau, das hängt nämlich beides mit der Endzeit zusammen. Ja? Mhm. Die Entrückung und die Trübsalzeit ist eine Entrückungsfrage und ist also eine Endzeitfrage und natürlich auch Israel. Die Rolle Israels in der Endzeit ist eine ganz wichtige Endzeitfrage. Ja? Deswegen müssen wir überlegen, wohin schauen wir? Ja? Müssen wir nach Jerusalem gucken? Müssen wir da Geld spenden, um den neuen Tempel bauen zu lassen? Ja? Oder worum geht es eigentlich in der Endzeit?
Interessant. Gut, da freue ich mich drauf, das nächste Thema. Das müssen wir aber jetzt hier sozusagen cutten. Es ist gut, wir haben die Frage gestellt bekommen und ich möchte gerne mit dir drüber sprechen.
Ja.
Thema Entrückung sozusagen haben wir jetzt versucht, das zu erklären. War, glaube ich, ganz logisch erklärt, muss man vielleicht zweimal gucken, um das zusammenzukriegen, wenn das vielleicht ein bisschen schnell war. Aber die Texte, die genannt wurden, verstehen wir, dass die genannt worden sind, aber beschreiben nicht irgendwie eine plötzliche Entrückung der Gemeinde irgendwie zu irgendeiner Zeit, sondern bezieht sich wirklich auf die Wiederkunft Jesu. Okay, dann vielleicht einmal so weit. Vielen Dank, Olaf, dass du uns das erklärt hast, dass du das mit uns gemacht hast. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung mit dir.
Ja.
Und natürlich auch Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart. Und auch eine herzliche Einladung, wenn wir dann zum nächsten Teil kommen, wenn es dann um Israel geht, also Israel, Volk Gottes damals, im Alten Testament, im Neuen Testament und vielleicht in der Zukunft. Was hat es mit Israel auf sich? Dazu eine herzliche Einladung und Gottes Segen euch.
Gottes Segen.